So, meine Uhr sagt, dass wir loslegen können. Und es sind ja ein paar Leute da, also denke ich, dann machen wir das auch so. Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag, den ich genannt habe, Public Intelligence Partnership, mit dem Untertitel, welche Firmen unterstützen so die Geheimdienste? Ich habe hier Geheimdienste in der Mehrzahl geschrieben, wobei ich im Laufe meines Vortrages mich so ein bisschen auf einen Geheimdienst konzentrieren werde. Also das jetzt hier schon hier, es wird also die NSA werden. Weil gerade dort sieht man relativ stark so eine Verquickung zwischen Firmen und der Behörde selbst. Ja, zunächst erstmal also zu meiner Jugendzeit, muss man sagen, war so ein Begriff relativ aktuell und viel gebraucht vom militärisch-industriellen Komplex, der also eigentlich schon aus den 30er Jahren stammt, dort von einer Person geprägt worden ist, und der US-Präsident Eisenhower hat dann in den 50er Jahren den Begriff ein bisschen zur Popularität gebracht. Und dieser Begriff bezeichnet halt so ein bisschen die Verquickung zwischen dem Militär, zwischen der Industrie und der Politik. Und was ich halt so gesehen habe und vielleicht auch so ein Beispiel zeigen will, dass es nicht nur einen militärisch-industriellen Komplex gibt, vielleicht, sondern auch einen, sagen wir mal, nachrichtendienstlich-industriellen Komplex oder halt, wie ich es halt hier genannt habe, Public Intelligence Partnership. Es gibt so ein paar Kennzeichen, wie man diesen militärisch-industriellen Komplex erkennen kann. Also zumindest wurde das ein bisschen von der Forschung rausgearbeitet. Und zwar ein wesentliches Merkmal war, dass es starke Personalwechsel gab zwischen Industrie, zwischen Militär und Politik. Also Leute, die haben halt in Industriefirmen gearbeitet, sind dann vielleicht an führende Stellen in der Politik gewechselt, um dann, als sie aus der Politik ausgeschieden sind, beim Militär oder Industrie wieder zu landen. Und also im Folgenden werde ich das auch an einigen Beispielen zeigen, dass wir das hier bei der NSA auch sehen können, dass Leute bei Privatfirmen arbeiten. Dann werden sie auf einmal Chef der NSA, also Direktor der NSA. Und ja, als sie ausscheiden, werden sie halt dann wieder in anderen Firmen untergebracht. Weiterhin haben wir hier auch damals schon eine sehr starke Lobbyarbeit von der Industrieseite her gehabt, die natürlich versuchen, ihre Produkte da unterzukriegen, wollen zeigen, dass das ja nötig und notwendig ist, das Ganze zu machen. Wir haben Beforschung von neuen Waffensystemen. Und natürlich auch eine große Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Und ich meine, wir kennen ja alle diese Terrordiskussionen. Das halte ich schon für eine starke Beeinflussung der öffentlichen Meinung, die natürlich uns auch suggeriert, wir brauchen irgendwelche Maßnahmen, sei es Abhörmaßnahmen, sei es andere, um uns Sicherheit zu garantieren. Interessanterweise, ein amerikanischer Wissenschaftler, Noam Chomsky, wird vielleicht entweder Linguisten ein Begriff sein oder halt auch den Informatikern. Hat sich irgendwann mal geäußert, also er ist der Meinung, dass es keinen militärisch-industriellen Komplex gibt, sondern das ist halt nur das industrielle System, was unter verschiedenen Vorzeichen arbeitet. Und seiner Meinung nach war das halt lange Zeit Verteidigung, also Kalter Krieg, das kennt ihr ja, und jetzt ist es halt so Sicherheitspolitik, und das kann man natürlich auch ähnlich sehen. Ja, und was so passiert ist, also nach den Anschlägen vom 11.09. Gab es eine massive Erhöhung des NSA-Budgets. Also man geht davon aus, dass in den 90er Jahren das Budget um ein Drittel ungefähr geschrumpft ist. Also dass die auch ungefähr ein Drittel der Leute entlassen haben. Und ja, ab Jahr 2001 ist das also massiv angestiegen. Also es gibt so Schätzungen von 60 Milliarden Dollar pro Jahr, was denen zur Verfügung steht. Und also es ist auch also zumindest was die Zahlen betrifft, der größte Geheimdienst der Welt. Genaue Zahlen erkennt man nicht. Ich hatte irgendwie vor kurzem mal in der Wikipedia nachgelesen, und da stehen noch Zahlen von 98 drin. Also das sind also relativ veraltete Zahlen. Ja, und im Laufe dieser Budgeterhöhung hat man eben eine massive Zahl von diversen Projekten gesehen, die gestartet werden. Zum Teil wirkliche, sagen wir mal, Fantasieprojekte, die angelaufen sind, und zum Teil auch wirklich sehr beängstigende Projekte. Und ich habe hier mal drei, vier aufgeführt, um euch mal ein paar vorzustellen. Aber das ist halt nur, also das ist eigentlich noch nicht mal die Spitze des Eisberges. Das ist nur mal so ein paar Eiskratzer, die ich hier mal mit eingestreut habe in meine Präsentation. Also das erste Projekt nennt sich Groundbreaker, Und also vielleicht zur Vorgeschichte muss man sagen, dass die NSA, ich sagte schon, gilt so als der größte, der mächtigste Geheimdienst der Welt, der massivste Angreifer, den sozusagen jemand gegenüberstehen haben kann. Und die Vorgeschichte zum Groundbreaker hat der damalige Direktor der NSA mal bei CBS geschildert. Also der Michael Hayden war das, der ist 1999 ins Amt gekommen. Und es war so im Jahre 2000, als er irgendwie mit seiner Frau zu Abend aß und ihn einen Anruf erreichte. Und er ist dann halt in seine abhörsichere Bereich seiner Wohnung da gegangen. Und der Offizier auf der anderen Seite meinte, ja, Computer sind ausgefallen bei uns in der Firma sozusagen. Und er fragte, wie viele? Die Antwort war, alle. Und also es war ein Vorgang, der lange Zeit versucht wurde, geheim zu halten. Also im Jahr 2000 war die NSA für 3 oder 4 Tage komplett offline. Also ging kein einziges Rechnersystem mehr. Und die haben also sehr, sehr lange auch gebraucht, um das ganze System wieder anzufahren. Also, und das war also für viele Leute ein Augenöffner. Oder sie haben es natürlich auch benutzt als Augenöffner, um zu sagen, wir brauchen unbedingt beste Technik, wir brauchen neue Leitungen, wir brauchen Rechner und so weiter und so fort. Und dieses Wir brauchen Dings war eben dieses Projekt Groundbreaker, was 2001 dann gestartet ist. Es gab da 35 Firmen, die da mitgearbeitet haben. Das Ganze hat ein Volumen gehabt von 1,2 Milliarden US-Dollar und hat sich dann so über die nächsten Jahre erstreckt. Also es gab eben zum Beispiel Kabelfirmen, die da Kabel mitverlegt haben. Also eine Firma, die vielleicht der eine oder andere noch kennt, heißt Q-West. Gibt es aber auch schon seit mehreren Jahren sozusagen nicht mehr. Ist also auch pleite gegangen. Und diverse andere große Firmen, also auch IBM, Booz Allen Hamilton und so weiter, haben bei diesem Projekt mitgearbeitet und da versucht hier was mit aufzubauen. Also das war halt so ein Projekt, was eher so aus praktischen Erwägungen heraus entstanden ist. Ein weiteres Projekt, ja? Also bekannt ist es sicherlich, nur mir ist es nicht bekannt. Also es gibt meines Wissens keinen öffentlichen Bericht irgendwie, der sagt, warum das nur der Fall gewesen ist. Ja, ein zweites Projekt, was so im Jahre 2002, 2003 sehr stark dann durch die Presse getrieben wurde, heißt abgekürzt TIA. Anfangs nannte man das Total Information Awareness, später dann Terrorist Information Awareness und dann hat man es dann nochmal ein bisschen umbenannt. Also ich hatte gerade noch mal das Bild rausgesucht, also das war das offizielle Logo dieses Projektes. Also eigentlich braucht man dann gar nicht viel weiter zu erzählen, wenn man das Logo schon sieht. Das ist ins Leben gerufen worden, also auch so im Anfang 2002. Ein General John Poindexter war da der Chef, der war also lange Zeit sozusagen weg aus dieser Sphäre der Geheimdienste und ist dann über dieses Projekt quasi wieder mit eingestiegen. Das Projekt hatte mehrere hundert Millionen Dollar quasi Anfangsfinanzierung und also ich zeige nur mal hier kurz die Liste bei Wikipedia, also im englischen Bereich gibt es so ein Inhaltsverzeichnis und dann seht ihr, ab dem Punkt 2 IAO Research, was alles so gemacht werden sollte. Also ein großer Punkt war hier unten dieser Scalable Social Network Analysis. Also die haben versucht halt wirklich Realtime soziale Netzwerke zwischen Menschen aufzudecken, Software zu entwickeln. Dann gab es ein Projekt, die versucht haben, Gesichtserkennung in großen Massen zu machen. Das, was mittlerweile heute schon fast Realität ist, war damals noch so ein bisschen Utopie und die haben da sehr, sehr stark dran gearbeitet. Und also der Wikipedia-Artikel hier bietet eigentlich sehr viel zu diesem ganzen Projekt an Informationen, will ich gar nicht großartig weiter einsteigen, aber es ist schon sehr erschreckend, was da los ist. Und glücklicherweise, muss man sagen, fühlten sich auch die Leute sehr erschreckt. Also ich glaube, die New York Times waren das damals, die das aufgedeckt hat, dass es das Projekt gibt, was so die groben Projektziele sind. Und es gab dann halt eben einen großen Aufschrei mit zunächst erstmal, man hat versucht, Namen zu ändern und das Ganze ein bisschen abzuschwächen. Wir sind ja nur gegen Terroristen, aber es dauerte dann nicht lange, dann wurde das Projekt also beerdigt offiziell. Und was allerdings aus diesen Teilprojekten, aus den Teilplanungen geworden ist, das weiß man natürlich wieder nicht. Also kann durchaus sein, dass das eine oder andere dann in anderen Projekten wieder aufgegangen ist. Eine andere Sache, die auch sehr krass ist, wie ich finde, ist ein Projekt, was ist eigentlich so über 2 bis 3 Teilprojekte erstreckt. Das ursprüngliche Projekt heißt SynthRed. Das ist entstanden Anfang der 90er Jahre. Da haben also ein paar Mathematiker innerhalb der NSE gesagt, wir müssen halt versuchen, diesen Strom an Daten, den die ja quasi permanent irgendwo zugeführt kriegen, auszuwerten. Und das am besten in einer automatisierten Form. Und die haben halt ein Programm entwickelt, was quasi permanent in den Datenstrom reinschaut und versucht, da nach verdächtige Muster zu finden. Und sagen wir, bis zum Jahre 2001 war es durchaus innerhalb der NSE so, dass sie gesagt haben, wir sind die Behörde, die unser Ohr nach außen hält und betrachten nicht die Kommunikation von Amerikanern. Also es gibt diese so eine Direktive USS ID 18, die auch versucht, die Amerikaner, also die Bürger da zu schützen. Und hier war es auch so in dem Programm, gab es Routinen drin, die einfach geguckt haben, kommunizieren hier Amerikaner untereinander, falls das der Fall ist. Wurden diese Ströme schon gespeichert, also sie wurden nicht gelöscht, sondern gespeichert, aber verschlüsselt gespeichert. Und es sollte zumindest, was so die Presseberichte, was man darüber lesen kann, erst dann mit offiziellen richterlichen Gutachten etc. möglich sein, hier die Daten wieder zu entschlüsseln. Also wie gesagt, das, was man so öffentlich hört, heißt, ist, dass das Projekt wirklich sehr privacy-konform, also dass sie sehr darauf geachtet haben, dass sie diese ganzen Regelungen nicht verletzen. Und es ist auch, geht konform mit diesem damaligen Chef, mit dem Michael Hayden, was ich sagte, der hat auch sehr, sehr stark darauf geachtet, dass man möglichst nicht in die Kommunikation der Amerikaner reinhört, also zumindest bis zum 11. September. Dann das Projekt lief. Es gab 98 einen sehr großen Test und das hat also das Ganze mit Bravour alles bestanden. Und dann kam halt der 11.9. Und ja, dann war es halt einfach so, dass diverse Leute gesagt haben, naja, das funktioniert alles so nie, wir brauchen was viel Schöneres, Besseres. Also die Baltimore Sun ist so eine Zeitung, die sehr stark sich mit diesem ganzen Themengebiet beschäftigt und die haben einen sehr langen Artikel auch zu diesem Projekt geschrieben. Und angeblich war es auch so, dass diesem Projekt SynthRed, dieser Software auch, die SynthRed heißt, so eine schöne Oberfläche fehlt. Und die Verantwortlichen wollten eine gut bedienbare, schöne Oberfläche haben. Und deswegen haben sie dieses Projekt Trailblazer dann ins Leben gerufen und haben das aber dann nicht mehr intern vergeben, sondern dann wirklich nach extern. Also das waren sehr viele große Firmen. Also SAIC ist so ein großer Auftragnehmer, der in diesem Kontext immer eine Rolle spielt. Also der hat dann Teile gekriegt und andere. Und da waren auch diese ganzen Sachen, was Privatsphäre betrifft, was Kommunikation von Amerikanern betrifft, völlig egal. Also die haben dann quasi einmal den kompletten Datenverkehr mit ausgewertet und dann, oder haben sie zumindest versucht auszuwerten laut diesen Projektdokumenten. Interessanterweise war es halt so, wie wir es auch in Deutschland von diesen Private-Public-Partnership-Projekten kennen, dass die großen Firmen sehr viele schöne, tolle PowerPoint-Präsentationen gemacht haben, auch ein bisschen Code entwickelt haben. Aber so nach 4, 5 Jahren ist das Projekt dann einfach eingestellt worden, hat mehrere hundert Millionen Dollar gekostet und nie wirklich eine annähernd so gut funktionierende Software herausgegeben wie dieses SynthRed. Also das Projekt ist dann gestorben, auch weil es eben öffentlich bekannt wurde und die Projektreste sind wieder in ein anderes Projekt übergegangen, wo jetzt unklar ist, was genau mit dem Projekt passiert ist und wie es dann halt so weitergeht. Also hier sieht man schon, dass doch sehr stark es hier so eine Verquickung gibt, dass also sozusagen ein funktionierendes internes Programm einfach über den Haufen geworfen wurde und also für mehrere Millionen dann das Ganze an eine andere Firma gegeben wurde. Dann gibt es noch so ein weiteres Projekt, was ich hier mit 3 Fragezeichen bezeichnet habe, was auch zumindest in den USA sehr stark öffentlich diskutiert wurde. Da muss man vielleicht ein bisschen mal zurückschauen. Vor nahezu 100 Jahren, also zu Zeiten des Ersten Weltkrieges, war es so, dass es Gesetze innerhalb der USA gab, dass so die ganze Kommunikation an die damals sogenannte Black Chamber weitergegeben werden durfte. Die haben halt versucht, die diplomatischen Notizen zu entschlüsseln und zu gucken, was die Leute miteinander reden. Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde das Gesetz halt wieder gestrichen und offiziell durfte niemand sozusagen dann abhören. Das wurde trotzdem gemacht. Die Geschichte wiederholte sich zum Zweiten Weltkrieg. Auch zum Verlauf des Zweiten Weltkrieges durfte halt sozusagen abgehört in dem Sinne werden. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden da weitere Verfügungen erlassen. Und der NSA insbesondere wurde eben erlaubt, wieder diverse Post mitzulesen. Und das interessanterweise blieb das für 20, für 30 Jahre fast unentdeckt. Das Projekt nannte sich Shamrock, wurde von Regierung zu Regierung weiter verlängert und verlängert. Und erst in den 70er Jahren gab es dann eben einen massiven Skandal in den USA, als herausgefunden wurde, dass die NSA hier innerhalb der USA halt wirklich stark abhört, also quasi die ganze Postkommunikation mitliest. Es führte dazu, dass es ein dieses sogenannten FISA-Court gegründet wurde, also so ein, das ist eine Gruppe von Richtern, die dann einfach draufschauen auf Anträge, also die NSA muss dann quasi einen Antrag stellen und der Richter muss dann diese eine Abhörgenehmigung erteilen. Und da dachte man eigentlich, man ist sicher. Und es ist auch so, dass in den nächsten 20 Jahren, also von Ende der 70er Jahre bis Ende der 90er Jahre, gab es ungefähr 13.000 Anträge, die an diesen FISA-Court gegangen sind. Von diesen 13.000 Anträgen wurde kein einziger abgelehnt und zwei wurden modifiziert. Dann kam Herr Bush und es kamen natürlich auch wieder diese 11. September-Anschläge. Und allein in dem Jahr 2003 zu 2004 gab es 5.600 Anträge auf diverse Abhörmaßnahmen, also nahezu die Hälfte, was vorher in 20 Jahren passiert ist. Es wurden von dem Court aber interessanterweise 180 modifiziert, also da wurden Bedingungen geändert und es wurden mindestens 6, was öffentlich bekannt ist, abgelehnt. Und ja, das störte natürlich die Regierung, also man war irgendwie jetzt der Meinung, dass dieser FISA-Court die Ermittlung behindert, Terroristen unterstützt etc. Also man erkennt die Argumente eigentlich, die wiederholen sich permanent. Und es gab dann halt eine Geheimverfügung von dem Präsidenten an die NSA, dass sie einfach mal abhören darf. Und wenn man dann so nachliest, was da passiert ist, also es ist auch so, diese Verfügung läuft immer über 90 Tage, wird alle 90 Tage wieder verlängert und wieder verlängert. Und dann haben sich zum Teil in Washington offensichtlich relativ dramatische Szenen abgespielt. Also es ist wohl so gewesen, dass der Justizminister das immer abzeichnen muss. Und er war mal einen Zeitraum lang krank, der lag im Krankenhaus und es gab einen Stellvertreter, der sozusagen seine Aufgaben übernimmt. Und der Stellvertreter war nach den Berichten nicht bereit, das ohne weiteres zu unterschreiben, eine Verlängerung. Und die Vertreter von Herrn Bush waren der Meinung, wir brauchen aber die Unterschrift. Und dann setzte so eine Hatz durch Washington ein, wo der Vertreter von dem Justizminister mit seinem Fahrer durch Washington gerast ist und die anderen durch Washington gerast sind. Und jeder gehofft hat, zuerst am Krankenbett des Justizministers zu sein. Und da war es aber in der Tat so, dass der Stellvertreter war zuerst, da hat ihn aufgeklärt, was passieren soll. Passieren sollte nämlich Folgendes. Die Leute von Herrn Bush wollten den Justizminister überzeugen, sozusagen da seine Unterschrift drunter zu setzen. Und er hat aber dann gesagt, hat ihm versucht aufzuklären, wo die Probleme liegen. Und da gab es einigen Hickhack und es war dann einige Zeit, war es dann wirklich so, also eine richtig illegale. Also ich meine, es war vorher schon wirklich illegal, aber es gab dann eine Zeit lang gar keine Autorisierung für das ganze Projekt. Und das ganze Projekt, und das wollte ich vorhin noch sagen, also dieses erste Projekt, von dem ich erzählt hatte, was vom Zweiten Weltkrieg anlief, das hieß Projekt Shamrock. Unter dem findet man auch einiges. Und bei dem jetzigen Projekt, das ist so geheim, dass selbst der Name des Projektes geheim ist. Also es ist immer noch unklar, wie das Projekt wirklich heißt. Was dann durch diverse Whistleblower rausgekommen ist, dass halt die NSA wirklich massiv in den Datenstrom reinhört, also AT&T und andere große Unternehmen, die haben halt sozusagen Ansatzstellen dann eingebaut gekriegt und dann wurden halt so diverse Daten abgehört. Ein schönes Beispiel ist hier die Firma Narus. Das ist also eine Firma aus dem israelischen Umfeld, die kommt aus, wurde von 5 Leuten, glaube ich, in Israel gegründet und die verkaufen diverse Abhörlösungen. Und also hier bei dem, das kann man schlecht vielleicht lesen, also bei Product Solutions gibt es Narus Insight Overview, Traffic Intelligence, Narus Insight Cyber Protection, Cyber Analytics und Narus Insight Intercept. Und sie werben selbst für ihr Produkt, dass es in einen Datenstrom eines Providers, also wirklich der Gigabit Ethernet da liegen hat, mithören kann. Und nicht nur, also früher, so vor 10 Jahren hat man gesagt, naja, da guckt mal jemand, ob das Wort Bombe drin ist oder ob das Wort Terrorist oder sowas drin ist. Und dann warnt, sondern der kann, also dieses Narrow-System kann offensichtlich nach sehr komplexen Regeln Traffic untersuchen. Also kann halt gucken, IP-Bereich ist Dresden und Umgebung, die Worte sind drin und also sie werben selbst damit, dass sie man einen kompletten Überblick über den Netzwerkverkehr und auch Beziehungen innerhalb quasi in Realtime erhalten kann. Und hier war es auch so, dass ein führender Mensch aus der NSA zu Narrows gewechselt ist und zumindest wenn man sich die Geschäftszahlen durchliest, gab es danach auch einen relativ starken Anstieg der Umsatzzahlen. Also da ist also auch zu vermuten, was hier los ist. Aber wie gesagt, das Problem ist halt gerade bei diesem letzten Produkt, es gibt hier einige Ansätze, einige Vermutungen und so richtig weiß es niemand. Also groß rausgekommen ist es in den USA über diesen Mark Klein. Der hat über den, also auch wenn er Suchbegriffe sucht, diesen Raum 641a berichtet. Das war halt bei AT&T ein Sonderraum, wo quasi alle Leitungen einmal durchlief, wo kein Mitarbeiter Zugangsberechtigung hatte. Und er hat dann so nach und nach herausgefunden, dass da eben diese Intercept Solution von Narrows sich da drin befindet und einfach da mithört. Und es gab dann eben noch andere Whistleblower, die Ähnliches von anderen Firmen mit berichtet haben. Und daher hat man ungefähr eine Idee, was eigentlich da los ist. Ja, und grundsätzlich noch zur Entwicklung nach 9/11. Also ich hatte es vorhin schon gesagt, man nimmt an, dass die NSA ungefähr 2/3 des Budgets an externe Firmen weiterverteilt. Was man so an Zahlen hat, ist im Jahr 2001 gab es insgesamt 55 Aufträge an 144 Firmen. Und bis 2001 galt auch die NSA als eine Firma oder als eine Behörde, die sehr sparsam mit öffentlichen Aufträgen um sich wirft, sozusagen sehr wenig an öffentlichen oder an Fremdaufträgen abgibt. 4 Jahre später waren es ungefähr 7200 Aufträge an 4388 Firmen. Also man sieht hier einen massiven Anstieg. Und das wurde dann auch später vom US-Kongress sehr kritisiert, weil hier wirklich unwahrscheinliche Summen an Geld rausgeschmissen werden. Ja, jetzt kann man halt noch mal ein bisschen gucken, wer profitiert. Und eine für mich ganz naheliegende Methode, um mal zu gucken, wer profitiert, ist, es gibt so Analogien im Tierhalt, in der Tierwelt, also hier so, das kennt ihr vielleicht so, diesen afrikanischen Büffel, der so Matenhacker auf seinem Rücken sitzen hat und ihm sozusagen das Leben erleichtert. Es gibt diese Putzfische, die mit Haien umherschwirren. Oder wenn wir ans Militär denken, es gibt halt auch hier Schiffsverbände, also Flugzeugträger, die natürlich nicht allein operieren, sondern die immer mehrere Schiffe mit sich haben. Und bei der NSA ist halt so die Vermutung, dass das eventuell genauso sein könnte. Und da kann man halt mal gucken, was so an Firmen vielleicht in der Nähe sitzt. Und der eine oder andere wird es wissen, die NSA sitzt in Fort Meade. Und ich, oh, super. Ja, Sie wissen, wo ich bin. Also es ist ja sehr interessant. Also ich habe das gestern extra nochmal ausprobiert. Das ist, gestern ging es noch, dann sah man... aber ja gut, vielleicht kommt jetzt gleich eh jemand rein und nimmt mich mit. Das ist nebenbei bemerkt eh relativ interessant. Also ich bewege mich oftmals mit Google Maps halt zu diesen Locations. Und also man entdeckt dann immer interessante Effekte. Also es gibt auch so eine Abhörfacility in Texas. Wenn man dort bei Google Maps den Ort eingibt, kommt der permanent, also egal von welcher Verbindung ich gehe, immer zu einer anderen Straße. Und da ich mittlerweile weiß, wo die Straße ist, weiß ich, wo ich lang gehen muss. Und auch bei hier in dem Fall ist es auch so gewesen, dass die Stelle, wo ich hin will, auf diesen National Business Parkway, da würde ich halt gerne mit Street View sozusagen langfahren und das zeigt mir auch Google, dass das gar nicht möglich ist. Aber wenn man sozusagen manuell von der Autobahn sozusagen abfährt und dahin fährt, dann geht's auf einmal. Also ich weiß nicht, vielleicht... ja, okay, also hier... Was man hier unten sieht, also ich sehe es vielleicht mal ein bisschen höher, dann das sehen es alle, ist hier diese Fort Meade Facility, wo dieses berühmte Gebäude eigentlich sieht. Also sitzt dieser schwarze Block, den man manchmal sieht, wenn man was von der NSA liest. Und Also hier unten, dort wo Ford Meet steht, dann kann man hier auf diese 32 fahren, fährt ein Stück weiter und zwar genau bis hier. Also das dort zu diesem Fleck, wo ich gerade gezeigt habe, das Ganze nennt sich National Business Parkway und jetzt weiß ich nicht, wie es mit Bing Maps aussieht. Also bei Google Maps ist es halt dann auch noch schön, da sehe ich halt insbesondere auch die Firmen dann, die zumindest einige der Firmen, die hier mit drin sitzen. Also hier sieht man unten die Abfahrt, geht hier den National Business Parkway hoch. Also was hier auch fehlt, sind die ganzen Seitenstraßen. An sich gibt es hier noch viel mehr Seitenstraßen, aber irgendwie kann man doch dann in so diese andere Ansicht wechseln. Hier also, da sieht man dann halt diverse Firmen. Also hier sitzt Booz Allen, was ich schon mal sagte, ist ein sehr großer Defense Contractor, also eine sehr, sehr große Firma, die hier mit öffentlichen Aufträgen arbeitet. Also man geht bei der Firma zum Beispiel aus, dass über die Hälfte des Umsatzes nur aus dem öffentlichen Bereich, also militärischen etc. Bereich kommt. Ja, also hier geht dieser Business Parkway lang, hier sitzen relativ viele Firmen. Was ganz interessant war, mittlerweile sitzt hier auch jemand anderes. Hier in diesem Gebäude saß früher eine, sagen wir mal, Behörde, also eine Schnittstelle. Das ist hier diese, die INSA, Intelligence and National Security Alliance. Und also wie man schon am Namen erkennen kann, also so eine Allianz zwischen der Intelligence Community und auch Firmen. Und die versuchen halt in der Tat so eine Schnittstelle zu bilden zwischen der NSA hier in dem konkreten Fall und halt auch Firmen. Und auch wenn man sich so die Mitglieder anguckt, sieht man, da ist ein großen Mix aus NSA-Mitarbeitern, auch ehemaligen Chefs der NSA und normalen Firmen. Ja, und also mittlerweile sind die aber umgezogen, sitzen in Virginia, also an einer anderen Stelle, die durchaus auch von Interesse sein kann. Ja, und ich habe dann halt, also was ich dann sehr interessant fand, ich habe dann hier oben so eine Sache noch gefunden, wo ich mich gewundert habe, was das sein könnte. Also hier dieses viereckige Teil, das hatte, also ich fand die Struktur erstmal ein bisschen komisch und dann ein bisschen rumgeguckt und dann stellte ich fest, das ist eine Correction Facility, also zu gut Deutsch ein Gefängnis. Habe ich mir auch überlegt, ob vielleicht gleich hier so, dass auch so ein guter Austausch stattfindet, weiß man nicht. Ja, also auf alle Fälle, was man eben sehen kann, ist, dass in diesem National Business Parkway sitzen sehr viele Firmen, die mehr oder weniger irgendwas mit Intelligence Solutions, mit Abhörmaßnahmen, mit Computersystemen etc. Zu tun haben. Also und es ist natürlich zu vermuten, mit wem sie dann Geschäfte machen. Also das entdeckt man dann halt zum Teil auch in den Geschäftsberichten. Eine Firma, die damit dort gearbeitet hat, ist die Essex Corporation. Die Essex wurde 1969 gegründet und haben eigentlich lange Zeit was komplett anderes gemacht. Also sie rühmen sich damit, wenn man so ein bisschen rumgoogelt, dass sie das dritte Bremslicht im Auto erfunden haben und daran rumgeforscht haben, ob das was bringt oder ob das nicht bringt und haben so sehr viel Research auf dem Gebiet, also Human Factor Research, glaube ich, nennen sie das, gemacht. Und Geschäftszahlen sind eher mittelmäßig gewesen. Also in den USA gibt es diese 10K-Formulare, also wo die Firma quasi jedes Jahr ihre Geschäftszahlen abgeben muss. Und da kann man halt ein bisschen mal nachlesen. Und also bis 2000 ungefähr war die Firma, naja, sie hat existiert, hat mal mehrere Jahre Verlust gemacht, dann mal wieder ein bisschen Gewinn. Also es war eher nicht so toll. Dann kam es zur Einstellung von einem Leonard Moodysbaugh, das ist also ein sehr hochrangiger Offizier innerhalb der NSA gewesen, der damals auch noch in dieser INSA eine führende Stellung mit hatte und auch an einigen anderen Stellen sehr exponiert ist. Und es gab noch einige andere NSA-Leute und die haben dann halt ihren Geschäftsfokus ein bisschen geändert von Human Factor Research zu Netzwerktechnologie, also die haben dann neuerdings halt sich überlegt, wie kann man sicher kommunizieren. Also sie haben, ich sage jetzt mal vereinfacht, eine Art VPN-Lösung entwickelt, das stimmt nicht ganz, aber es ist halt nur sozusagen die vereinfachte Sicht auf die Dinge. Und dann sieht man, dass der Umsatz von, ich glaube im Jahr 2002 waren es 8 Millionen US-Dollar, angestiegen ist bis zum Jahr 2006 auf 260 Millionen US-Dollar. Der Gewinn ist in ähnlichen Größenordnungen explodiert. Man hat geschätzt, dass die Firma in dem Jahr 2000 einen Firmenwert von 20 Millionen Dollar hat. Also wenn man die kaufen wollte, hätte man 20 Millionen Dollar auf den Tisch legen müssen. Es hat dann die Firma Northrop Grumman gemacht im Jahr 2006 und die hat 580 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt. Also sozusagen, das war dann im Jahr 2006 der reale Wert der Firma. Und die haben halt insbesondere eben wirklich von diesen Verbindungen zur NSA profitiert, haben da sehr viel Material in die Richtung geliefert und halt wirklich sehr große Aufträge bekommen. Und diese 260 Millionen war halt nur noch eine Schätzung für das Jahr 2006. Dann durch diese Übernahme von Northrop Grumman ist es halt unklar. Aber es war ein Jahr vorher war es schon mehrere 160 oder 170 Millionen, glaube ich. Also die haben wirklich in rasanten Schritten ihren Umsatz gesteigert und das ist halt schon sehr erschreckend zu sehen, wie schnell das dann auch wirklich ging. Und der Herr Moody's Bar hat dann irgendwie eine andere Firma gegründet, KEYW, also die sitzen in Florida, also so eine Anlehnung an Key West soll das wohl sein und macht aber halt auch wieder selben Business. Und grundsätzlich ist der Mensch auch in sehr vielen Boards, in sehr vielen Firmen unterwegs. Und ich hatte mal irgendwo auf so einer Wirtschaftsseite mal so eine Übersicht gefunden. Und man kann wirklich sagen, er sitzt wie so eine Spinne im Netz und hat so seine Finger in diversen Intelligence-Firmen mit drin. Ja, und also wie gesagt, Essex gibt es mittlerweile nicht mehr, aber trotzdem, wenn man dann mal ein bisschen weiterschaut an die anderen Firmen, ist das auch sehr interessant mit zu schauen. Was man weiterhin machen kann, ist mal so sich die Personen anzuschauen, die in der NSA arbeiten. Bei vielen weiß man es nicht unbedingt. Das Gute ist, also es gibt eine Seite, die heißt cryptome.org. Die, also sozusagen das WikiLeaks 1.0, könnte man vielleicht sagen. Und da gibt es sehr viele interessante Dokumente. Und da gibt es unter anderem ein Dokument auch zu dieser INSA mit, wo mehr oder weniger alle Leute drin aufgelistet sind, die in der INSA arbeiten, auch mit E-Mail-Adressen anderen. Und da kann man sehr viele Namen rausfinden und dann anhand dessen dann mal ein bisschen weiter gucken, wo die arbeiten. Ich habe mir hier einfach mal die Direktoren der NSA rausgegriffen, die letzten vier, also der Keesby Alexander ist jetzt gerade der aktuelle Chef. Bei dem wird man natürlich wenig finden, was so Verquickungen betrifft. Michael Hayden ist 2005 quasi in Ruhestand gegangen. Er hat auch, was ich so rausfinden konnte, auch nur eine Position bei einer Firma als Executive Vice President. Aber er arbeitet auch sehr viel im Regierungsbereich jetzt noch mit. Also ist sehr auch sozusagen noch im operativen Bereich beschäftigt. Insofern spielt es bei ihm wahrscheinlich keine Rolle. Dann auf diesen Kenneth Minihan werde ich gleich noch mal mehr eingehen. Bei dem ist es eigentlich ganz interessant. Der John Michael McConnell ist auch jemand, der relativ wenig Verbindung hat. Es gibt dann Jahre früher noch den Herrn Studeman, der auch sehr wieder verbreitet in diversen Firmen ist. Der Herr Minihan, da fand ich das schon mal ganz interessant. Der war auch mal eine Zeit lang Berater dieser gerade eben erwähnten Essex Corporation. Das ist halt eins, Essex gibt es nicht mehr, also muss er sich was anderes machen. Was er momentan noch ist Managing Director der Paladin Capital Group. Und diese Paladin Capital Group, wenn man dann mal sich auf den Webseiten ein bisschen umschaut, mal ein bisschen googelt und andere Suchen betätigt, sieht man, die finanzieren sehr viele kleine Firmen, sehr viele Start-ups, die sich im Bereich von Lawful Interception, also Abhörmaßnahmen im weiteren Sinne, bewegen. Und dort hat er offensichtlich eine große beratende Rolle. Weiterhin ist er im Board of Directors der Nexidia. Und Nexidia ist auch, wie halt viele andere, was ich schon sagte, wieder im Abhörbereich unterwegs. Also die bauen eine Software, die heißt Audiodisk. Und die versuchen einfach Sprache sozusagen zu erkennen und zu klassifizieren. Also die Werbung auf der Webseite sieht so aus, dass sie sagen, sie können quasi in ein laufendes Gespräch reinhören, können das Gespräch wieder einfach erkennen, können sagen, was gesprochen wurde, in welcher Sprache gesprochen wurde. Sie können dann halt auch Analysen über den Text halt machen und so weiter. Also es ist zum Teil schon ziemlich erschreckend zu sehen, was die machen können. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Nexidia war oder eine andere Firma, die haben geschrieben, dass sie wohl um die 100.000 Gespräche pro Minute live analysieren können. Also das sind halt einfach Größenordnungen. Das wird es einem schon ganz anders. interessanterweise dann bei den weiteren Firmen fand ich dann auch so ein paar Gehaltsangaben, die er offensichtlich mit verdient. Ich habe die mal so mit dahinter hingeschrieben. Also er sitzt im Security Committee von Verint. Auf die Firma werde ich dann auch nochmal näher eingehen. Weiterhin sitzt er bei einer Firma, die heißt Mantech International. Mantech ist auch wieder, da hat auch dieser Hamoudi Spar seine Finger mit drin, den ich vorhin schon sagte, diese Key West Firma, auch von dem Herrn Moody's Bar. Und noch viele, viele weitere. Also ich könnte hier quasi meine ganze Folie noch vollschreiben, wo er weitere Positionen hat. Und man sieht auch schon, dass sich das durchaus ein bisschen addiert, was man dann so an Geld verdienen kann. Ja, und diese Firma Verint ist eigentlich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, wer vor kurzem die Sendung bei Phoenix gesehen hat, wo es eigentlich um diesen Bundestrojaner ging, mit Andreas Bug, der hatte das dort auch schon mal angesprochen, weil nach seinen Recherchen ist es wohl so, dass eine Tochterfirma von Verint ihre Lösung ans Land Niedersachsen verkauft hat, was der Innenminister Schünemann dementiert hat. Also das weiß man nicht, aber grundsätzlich ist die Firma in gewisser Weise schon interessant. Also sie wurde von dem Herrn Jacob Alexander und noch zwei anderen Leuten gegründet. Zunächst in Israel als Efrat Future Technology Limited. Und die haben so, naja, im Wesentlichen Anrufbeantworterlösungen sind am Anfang entwickelt. Das war sozusagen der Start. Die Firma hatte dann mehrere Namen. Also sie nannte sich zuerst mal Comverse, dann Comverse Infosys und seit auch 2001, also kurz nach dem 11. September 2001, heißen sie Verint Systems. Und eines der großen Produkte, was sie in den 90er Jahren bis Anfang 2000er wirklich nach oben gebracht hat, ist das Produkt, das heißt Audiodisk. Und Audiodisk, also Audiodisk heißt auch dieses von Nexidia, was ich vorhin sagte, das, also die haben irgendwie den gleichen Namen, was ich auch sehr interessant finde. Also ein Audiodisk war damals für die Behörden sehr interessant zu kaufen, weil bis Mitte der 90er Jahre haben die angeblich alles noch auf Tapes, also auf Bändern abgespeichert. Und Audiodisk war so die erste Software, die sozusagen das elektronisch machte und wo sie natürlich auch elektronisch das Ganze auswerten konnten. Und es, also kurz nach Einführung von Audiodisk hat Verint schon über die Hälfte des Umsatzes mit der Software halt gemacht. Trilog, was daneben steht, ist ein ähnliches Produkt, was, wenn man da ein bisschen recherchiert, scheinen das deutsche Behörden sehr gern gekauft zu haben. Also das, hier haben sie wohl sehr gute Abnehmer innerhalb von Deutschland gehabt. Mittlerweile hat sich die Produktpalette ein bisschen weiterentwickelt. Verint setzt halt auch ähnlich wie diese Firma Narus von vorhin so eine Lösung ein, oder beziehungsweise die NSA setzt sie ein, die heißt Stargate, die auch quasi live und real-time Netzwerkflüsse analysieren kann. Und das Interessante bei der Software ist eigentlich, dass da Vermutungen bestätigt wurden, und zwar in Australien. Also Australien hat irgendwann gesagt, naja, wir wollen diese Verint-Lösung mal loswerden, weil irgendwas ist da nicht ganz koscher. Und zwar nicht ganz koscher, in dem Falle heißt, da gab es halt noch eine weitere Abhörschnittstelle innerhalb der Software. Und das hat den Australiern nicht gefallen. Und da ist dann halt einer der Präsidenten der Firma extra zur Anhörung nach Australien geflogen und hat gesagt, naja, wir brauchen die Schnittstelle aber, weil wir ja remote die Software updaten müssen und so weiter und so fort. Und da haben die das ihm widersprochen und laut dem Wortprotokoll hat er dann wohl gesagt, na gut, dann machen wir es halt nicht mehr auf dem Weg. Also was auch immer das heißen mag, also auf jeden Fall war klar, dass diese Verint-Firma hier ein drittes Loch da gebohrt hat oder ein zweites, eine kleine Hintertür und da Sachen abhören kann. Und auch grundsätzlich, wenn man sich so ein bisschen mit Geheimdiensten beschäftigt, ist halt in Israel durchaus Ziel des Geheimdienstes Wirtschaftsspionage zu machen, wie auch bei einigen anderen, und kann man halt nur vermuten, was da los ist. Und auch zum Beispiel die andere Firma Narus hat israelische Wurzeln. Und es gibt viele, viele Firmen, die so Überwachungstechnologie herstellen, die eigentlich so aus dem Bereich der Israeli Defense Forces kommen und die aber wirklich USA-weit eingesetzt werden. Und wo halt man sich fragen muss, wohin fließen die Daten vielleicht noch, was aber unklar ist. Ja, und der Herr Jacob Alexander wurde da aber dann irgendwie ein bisschen zu gierig. Er hat also sehr viel Geld anfangs verdient. Und das werde ich auch finden, wenn er ein bisschen nach der Firma grabt, dass er, ich glaube, 2006 oder 2007 dann von den US-Behörden gesucht wurde. Und weil er Insider-Geschäfte gemacht hat, also er hat versucht sozusagen über Aktienkäufe und Verkäufe unlauter Geld zu verdienen und hat das auch, also er hat angeblich wohl 50, 60 Millionen wegüberwiesen, die dann verschwunden waren. Er ist dann nach Israel geflohen. Man hatte die Hoffnung, dass Israel ihn nicht ausliefert. War aber ein Fehler. Er hätte ausgeliefert werden sollen, aber glücklicherweise sozusagen konnte er nochmal in ein anderes Land umziehen. Also er wohnt jetzt in Afrika. Unterstützt dort in dem Land so die lokale Industrie ein bisschen und unterstützt sozusagen auch die Menschen vor Ort, also macht sich auf seine Art und Weise beliebt. Und meines Wissens gibt es dann einen Auslieferungsantrag der USA und der wird aber immer noch geprüft. Und ja, mal sehen, wie lange das vielleicht noch dauert, diese Prüfung.
Wenn du dorthin guckst oder sagst, geht deine Lautstärke total runter. Also ich würde dir empfehlen, tu das mal, nimm das mal in die Hand.
Ist okay. Eine andere Sache noch, was vielleicht ganz auffällig und interessant ist, sind diese, ich bezeichne es mal als Familientreffen. Familientreffen, es gibt zum Beispiel diese ISS World, die vor kurzem erst zu Ende gegangen ist. Also die ging meines Wissens vom 11. Oktober bis 13. Oktober in Washington. Und das ist so wirklich die Top-Messe der Überwachungsleute. Also da trifft sich alles, was mehr oder weniger Rang und Namen hat und berät so zu diversen Themen. Muss ich. Es gab eine in Prag in Europa. ISS World Training heißt die Webseite. Und wenn man dann mal so durchliest, über was da diskutiert wird, dann wird es einem schon anders. Also da geht es halt auch um Überwachung in großen Netzwerken. Hier sieht man hier unten diese ETSI, Lawful Interception Standards und ganz viele andere Sachen. Und wenn man dann so ein bisschen da mal sucht, wer da so seine Finger mit im Spiel hat, wer da hier sein Training mit abgeliefert hat, also das ist so ein offizielles Werbebroschürchen der Firma und ganz unten findet man hier so die Sponsoren und auch die Aussteller, dann fällt halt hier eine Firma auch auf, die wir in den letzten Wochen kennengelernt haben oder in den letzten Tagen kennengelernt haben. Und die haben halt auch in dem Jahr und auch in anderen Jahren immer Werbung für ihre Remote Forensic Software da gemacht, also für ihren Bundes-, Landes-, Staatstrojaner und sind aber jetzt seit einigen Jahren auch nicht mehr vorhanden. Aber auch so andere Firmen sind durchaus bekannt, also hier drüben diese Elaman-Firma, ist auch eine deutsche Firma, die sehr berühmt im negativen Sinne wurde jetzt durch den arabischen Frühling, weil da wohl diverse Sachen da geliefert worden sind. Und es gibt auch hier andere Firmen, die aus Deutschland kommen und die ja durchaus interessante Geschichten haben. Und was mir auffällt, wie bitte? Der Lead-Sponsor. Genau, ja, ich meine, der Lead-Sponsor, da muss man wenig dazu sagen. Es ist grundsätzlich so, dass, also wenn man sich die Firmen anguckt, gerade bei Deutschen, liest man immer so einen Satz, naja, das ist aber eine Tochtergesellschaft der Siemens AG. Und ja, also kann man auch seine Schlüsse ziehen. Also die ISS World ist eine sehr interessante Messe, also so wirklich so eine Geheimdienstmesse, wie man sich so im Lehrbuch vorstellt. Es ist auch so, dass sie Leute von außen nicht reinlassen. Also es gibt in den USA einen Researcher, Christopher Sorgoyen heißt er, der eigentlich den ganzen Tag die Regierung zuschüttet mit Freedom of Information Act Anfragen. Und der hat halt, also er arbeitet auch mir in der Uni, und der hat halt auch versucht, bei dieser ISS World mit reinzukommen. Es ist ihm leider nicht gelungen. Die Konsequenz für ihn war, dass er irgendwie damals seinen Job gekündigt gekriegt hat. Jetzt in diesem Jahr hat es der Jacob Applebaum probiert, den vielleicht der eine oder andere über das Tor-Projekt kennt, über WikiLeaks kennt. Und da hat auch in dem Fall eine deutsche Firma interveniert und hat gesagt, sie sollen ihn doch bitte nicht reinlassen oder rausschmeißen, das weiß ich gerade nicht. Also der durfte auch unverrichteter Dinge den Platz wieder verlassen. Und auch die ganzen Präsentationen, die es gibt, sind nicht öffentlich. Es gibt manchmal Firmen, die sich da ein bisschen rühmen damit, dass sie dort waren. Aber die Präsentation findet man ganz, ganz wenig. Und ja, eine zweite Sache, es gibt noch dieses William Oliver Baker Award Dinner. Das ist im Grunde genommen so eine große Schulterklopf-Veranstaltung, wo sich eben alle treffen, Firmen, Politik, Nachrichtendienste und natürlich auch Preise vergeben. Also sind dann irgendwie immer auch hochrangige NSA-Leute, die dann irgendwie den William O. Baker Award kriegen. Und ja, also dort geht es eigentlich meines Wissens und meiner Meinung nach eher darum, so ein bisschen Kontakte zu knüpfen untereinander, ein bisschen die Grundlage zu legen für vielleicht Folgeaufträge. Und also insgesamt kann ich nur sagen, wer mal ein bisschen Langeweile hat, also ich kann das nur immer empfehlen, ein paar Ansätze hier, die ich jetzt gebracht hat, mal zu verfolgen, mal ein bisschen nachzuforschen. Also es ist wirklich zum Teil erschreckend und auch aufschlussreich zu sehen, was hier für Verknüpfungen, Verquickungen gibt. Und ja, ansonsten war es das soweit, was ich erzählen wollte. Ich danke fürs Zuhören und würde vielleicht noch ein paar Fragen entgegennehmen.
Weißt du, welche deutsche Firma Jacob Applebaum daran gehindert hat, hinzugehen?
Also es ist so, dass, also mir fällt gerade der Name der Firma halt nicht mehr ein, aber es ist so, dass sie auch nach Tunesien und Libyen Netzkontrollsoftware geliefert haben, also die auf gut Deutsch einfach dort Zensur umgesetzt haben in den Ländern, und der Jacob war vor ein paar Wochen in Ägypten und hat da auch die Firmen halt dort frontal mit angegriffen auf dem Panel, wo sie mit saßen. Und ich vermute, dass es da auch noch Befindlichkeiten gab, aber genau wissen tue ich es nicht. Das ist nur meine Vermutung, dass es auch so eine, naja, mehr oder weniger Racheaktion war, weil er sie dort wirklich massiv auch angegriffen hat vor großem Publikum.
Ich hätte noch mal eine Frage. Also du hast jetzt irgendwie einen Überblick gebracht, wieso die Verquickungen sind zwischen Wirtschaft und jetzt in diesem Fall NSA. Mir hat jetzt persönlich noch ein bisschen gefehlt die Bewertung der ganzen Sache. Also ich meine, was ist eigentlich dein Punkt? Ist das Problem, dass sozusagen eine öffentliche Einrichtung in der Wirtschaft irgendwelche Sachen einkauft? Oder ist eher dein Problem, was die da machen? Also wie die Abhörmaßnahmen aussehen und so weiter? Oder ist dein Problem, dass da irgendwie Korruption am Start ist oder was? Also was ist genau der Punkt? Was willst du sagen?
Also Korruption würde ich niemanden unterstellen, kann ich auch nicht aufgrund meiner Zahlen, aber ich halte es schon für ein Problem, dass hier wirklich zumindest eine sehr starke Verquickung von Menschen gibt. Und das, also wie gesagt, das waren jetzt ein paar Beispiele an der Oberfläche, wo Leute zwischen der NSA, zwischen Firmen etc. hin und her wechseln und es dann auch nach dem Wechsel zu massiven Steigerungen in Umsätzen kommt. Und da wäre es aus meiner Sicht gut, bessere Kontrolle zu haben von Seiten der Regierung, die es zwar formal gibt, aber die offensichtlich nicht umgesetzt wird. Also es gibt da Beispiele, wo auch Leute dann aus Ausschüssen geworfen werden, weil sie eben Zahlen zu stark nachfragen etc. Also hier würde ich mir eine wesentlich stärkere Kontrolle auch wünschen von dem Ganzen. Und natürlich auch die ganze Technologie, die ihr einsetzt, ist super intrusiv. Also dass diese Beispiele von Narrows, von Verint etc., die... Also da fehlen mir jegliche Worte, was die eigentlich da machen, also für die Dramatik. Und das gehört einfach auch abgeschafft. Und vor allen Dingen, was ich auch versucht habe klarzumachen, dass diese Abhörmaßnahmen waren illegal. Also das muss halt auch wirklich abgeschalten werden. Aber das ist halt auch heute so, dass man meines Wissens nicht wirklich sagen kann, ob die Anlagen noch da sind, ob sie nicht da sind und was sie wirklich machen.
Gibt es weitere Fragen?
Du hast ja jetzt bei den technologischen Aspekten immer mal israelische Firmen mitgenannt und hast das aber jetzt auch auf den NSA bezogen. Jetzt wäre mal interessant, kannst du einfach kurz eine Größenordnung geben, wie deiner Meinung nach die Verquickung jetzt zwischen Firmen, gerade im israelischen Bereich und dem Mossad wäre?
Also dazu habe ich gar keine Zahlen. Also mein Problem ist hier insbesondere ein Sprachproblem. Ich kann kein Hebräisch und insofern wird die Recherche für mich da auch sehr schwer. Das ist halt wie bei anderen Sprachen auch.
Weitere Fragen? Okay, sieht nicht so aus. Ich denke, ihr erreicht Jens auch so noch. Und nochmal Dank und Applaus. Schöner Vortrag.